Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, Hans-Jörg Kopp. Wir wohnen als Familie seit 2 Jahren etwa in Kassel. Guck, ich rede nur ein bisschen, dann sortiert sich das Mikro. Und gestern Nachmittag habe ich dann relativ kurzfristig den Christian vom Predigtdienst heute Morgen entlastet. Deshalb stehe ich vor euch und nicht Christian. Es ist ein Tal und über diesem Tal ist Fels. Nur Fels. Und der Fels ist überhängend und so, dass man aus diesem Tal nicht raus kann. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Felsen irgendwie zu bezwingen für alle die, die im Tal leben. Haben viele schon probiert? Keine Möglichkeit, diesen Felsen zu bezwingen aus dem Tal raus. Keine einzige. Da gibt es keinen Ausweg, keinen anderen, um aus diesem Tal zu entkommen, als eigentlich über diesen Felsen. Das Tal des Todesschattens. Das Leben in diesem Tal ist umgrenzt, ist begrenzt. Da ist Schluss. Da geht's nicht weiter. Ende. Und dann gibt's Menschen, die sagen, das kann nicht alles sein, ich will hier raus, da muss es irgendwie weitergehen. Und es gibt wieder andere, die sagen, na, wenn es schon nicht weitergeht, dann machen wir es uns eben hier, so gut es irgendwie geht. Und wieder andere sagen, da oben ist eh Schluss, also genießen wir hier in vollen Zügen. Und trotzdem merken alle immer irgendwie das Ende. Da geht was nicht weiter, von dem wir eigentlich denken und hoffen, dass es weitergehen würde. Und dann eines Morgens ruft einer und sagt, seht ihr, hier, da sind so Klettersteige und da hängt ein Seil. Und steht da oben nicht jemand? Hat nicht jemand den Fels überwunden aus dem Tal des Todesschattens hinaus, hinauf ins Licht, ins Leben? Ich lese uns an diesem Ostermorgen einen Abschnitt aus einem der großartigsten Kapitel der Bibel, 1. Korinther 15. Wer heute Mittag oder morgen nochmal Zeit hat zum Bibellesen und ein paar gute Argumente für die Auferstehung Jesu sucht, der findet dort ganz viele. Das ganze Kapitel mute ich euch nicht zu, nur ein paar Verse. Da schreibt Paulus an die Christen in Korinth, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Christus ist der, der den Weg aus dem Tal des Todesschattens ins Licht geschafft hat. Der, der diesen unüberwindbaren Felsen überwunden hat. Er steht oben im Licht und lädt uns ein, mit ihm nach oben zu kommen.
Christus, der Auferstandene. So wie wir es vorhin schon miteinander ganz selbstverständlich uns gegrüßt haben, der heißt auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist eigentlich die ganze Osterbotschaft. Und die ist so unglaublich faszinierend, dass es sich lohnt, immer wieder neu darüber nachzudenken. Christus war der Erste. Als Erster hat er den Tod überwunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt Momente im Leben, da bin ich gern der Erste. Zum Beispiel in der Kasse am Supermarkt. Gestern, ich vermute, es ging vielen von euch so, war ich nicht der Erste. Ich bin zum Beispiel gerne der Erste, wenn es leckeres Buffet gibt. Oder ich bin, na ihr wisst es, es gibt so Dinge, da ist man gerne Erste im Leben und es gibt so Dinge, da ist man nicht so gerne Erste im Leben. Das ist, wenn jemand Freiwilliges gesucht wird, dann halten wir uns in der Regel fröhlich zurück. Dann warten wir Beamten-Mikado-mäßig, bis jemand anderes als Erster zuckt und sind dankbar, dass jemand anderes die Aufgabe übernommen hat. An der Stelle kann und konnte nur einer der Erste sein, nicht irgendein Mensch, sondern Gott selbst, der in Jesus Christus den Tod durchbricht, dem Tod die Macht nimmt. Jesus ist der Prototyp. Prototypen, kennt ihr, das sind die, nach denen man etwas modelliert und dann nachbaut. Protos ist der Erste und Typos ist die Type, das, was wovon was geprägt ist, das, was Prägekraft hat. Und Jesus ist dieser Prototyp, der am Ostermorgen, am dritten Tage aufersteht von den Toten, auferweckt wird von seinem Vater im Himmel. Er ist der Erste. Jesus ist der Prototyp. So wie durch Adam, schreibt Paulus, die Sünde in die Welt gekommen ist und damit der Tod, so ist durch Jesus die Rettung und die Ewigkeit ins Leben gekommen, Auferstehung von den Toten, von Gott selbst für uns ermöglicht. Und deshalb, genau deshalb können wir als Christen Hoffnungsmenschen sein, du und ich. Wir dürfen Hoffnung haben, weil dieser Christus auferstanden ist und weil er lebt. Auch wenn, und das sage ich auch, das zugegebenermaßen nicht immer ganz einfach ist zu glauben und auch nicht einfach ist, anderen zu erklären, das mit der Auferstehung. Wir haben vorhin diese wunderbare, eindrückliche Ostergeschichte aus Markus 16 gehört. Da kommen die Frauen voller Erwartung zu einem Toten, um ihn einzubalsamieren. Bringen ihre Erwartung mit, dass da kein Leben mehr ist, sondern nur ein Toter, dem sie begegnen. Und sie sind selbst so in diesem fokussiert und in ihren Gedanken, dass das, was da ihnen der Engel sagt, gar nicht bei ihnen ankommt. Dass das Grab leer ist. Dass Christus auferstanden ist von den Toten. Sie verstehen es nicht. Es geht nicht in ihren Kopf rein und ich glaube, dass das bei uns manchmal auch so ist. Und ich bekenne das für mich auch. Die Auferstehung zu glauben, okay, sie mit dem Kopf anderen zu erklären, das ist manchmal schon eine ganz große Herausforderung. Was ist denn da passiert an Ostermorgen? Wie kann ich mir vorstellen, dass dieses Grab wieder leer war, dass dieser Jesus auferstanden ist von den Toten? Wenn ich ehrlich bin, übersteigt mich und meinen Verstand. Und trotzdem ist klar im christlichen Glauben von Beginn an, das ist das, was kennzeichnend ist, was grundlegend ist für unseren Glauben, das und nichts anderes. So schreibt Paulus, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn er nicht auferstanden wäre, so wäre unser Glaube nutzlos und nichtig. Er wäre nichts wert. Was ich für mich tun kann mit dem, was Ostermorgen passiert ist, auch dann, wenn ich es manchmal nicht mit meinen Argumenten erklären kann, ich kann es glauben. Ich kann es Gott zutrauen, dass es so ist, dass er seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Glauben, dass dieses Grab am Ostermorgen leer war, auch wenn wir in einer Gesellschaft leben, die das mehr denn je anzweifelt, die das mehr denn je in Frage stellt. Und ja, Ostern ist nicht unbedingt logisch. Ostern ist nicht unbedingt logisch. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man nur das glauben kann und soll, was logisch ist. Ich versuche mir immer wieder, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die gerade Doktorarbeiten schreiben oder Abschlussarbeiten für einen Bachelor oder einen Master zu erklären, worüber die ihre Arbeiten schreiben. Und ich bekenne in den meisten Fällen, vor allem wenn so Physiker oder Informatiker oder wer auch immer da mir erzählt, worüber er schreibt oder sie schreibt, ist es für mich gänzlich unlogisch. Ich habe letztens Forscher aus dem Max-Planck-Institut getroffen, wir saßen den Abend zusammen und ich habe versucht, mir erklären zu lassen, und die haben sich große Mühe gegeben, zu sagen, woran sie forschen. Und ich muss ganz ehrlich bekennen, ich habe es mit meinem Geist nicht durchdrungen. Aber immer wieder gibt es Erfolgserlebnisse. Letztens sagt ein Informatiker zu mir, nachdem ich ihn gefragt habe, darüber promoviere ich, und ich glaube, sogar du kannst verstehen, worum es in meiner Doktorarbeit geht. So glaube ich, ist es, wenn wir mit vielen Menschen darüber reden, was den christlichen Glauben ausmacht. Wenn wir versuchen zu erklären, was an Karfreitag und was am Ostersonntag passiert ist, dann merken wir, dass wir mit unseren Erklärungsmöglichkeiten relativ schnell an Grenzen kommen. Ostern ist unlogisch, bis mir der Heilige Geist aufschließt, was da passiert ist, bis Gott mir selbst erklärt, was er durch seinen Sohn an Ostern getan hat. Unlogisch, aber unverzichtbar, so schreibt auch Paulus in unserem Text. Das heißt, der erste Gedanke, den ich mit euch heute Morgen teilen will, ist der: Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Er ist der, der oben am Tal des Todesschattens ankommt, der steht, der auf uns wartet, der die Nacht des Todes durchbrochen hat und sagt, er ist Sieger. So schreibt Paulus, Jesus ist der Sieger. Und wenn es Sieger gibt, dann gibt es, der zweite Gedanke, meistens auch Verlierer. Ich bin VfB-Fan, ihr müsst heute sonst nichts mehr zu mir sagen, aber ihr kennt das alle, mit dem, dass es bei Siegern immer auch Verlierer gibt. Ich konnte nie gut verlieren, kann es glaube ich bis heute noch nicht so ganz, oder will zumindest immer gewinnen. Der Verlierer des Ostergeschehens ist der Tod. Der Tod ist der Verlierer, er hat alle seine Macht verloren. Und das, obwohl wir ihn eigentlich in unserem Alltag oft anders erleben. Die Wucht des Todes bleibt, wenn wir Menschen loslassen müssen. Christian ist heute nicht da, weil er seinen Vater in seinen letzten Lebenstagen intensiv begleitet. Im Oktober saß ich mit einem Kollegen zusammen, Generalsekretär aus Peru, so alt wie ich. Wir sitzen fröhlich in Genf und reden, und er sagt, kommst du mal nach Peru? Im Februar haben sie ihn beerdigt, weil der Krebs ganz schnell, ganz gemein zugeschlagen hat. Die allererste Beerdigung, die ich zu halten hatte in meinem Leben, war die eines 3 Monate alten Kindes. Hat aufgehört zu atmen auf dem Arm des Vaters. Und dann geht man einem kleinen Sarg auf dem Friedhof hinterher und sagt, nein, der Tod hat seine Wucht und Macht nicht verloren. So fühlt sich das an, diese gefühlte Endgültigkeit, dieser Schmerz des Loslassen-Müssens, dieses keine Argumente zu haben, diese Lücken, die bleiben, die wir alle kennen. Und trotzdem ist der Tod der Verlierer des Ostergeschehens. Der Tod ist der Verlierer des Ostergeschehens, weil er seine endgültige Macht verloren hat. Auch wenn wir das hier in unserem Alltag immer wieder als schmerzhaft erleben, als leidvoll, Menschen loslassen zu müssen und abgeben zu müssen, die endgültige Macht hat der Tod verloren durch die Auferstehung von Jesus. Deshalb ist es Ostern geworden. Wenn man bei Paulus in 1. Korinther 15 genau zuhört, dann schreibt Paulus, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Der letzte Feind, der vernichtet wird. Das heißt, das ist das, was wir in unserem Alltag eben erleben, wenn wir Leute loslassen müssen, vertraute Menschen, dass wir leiden und Schmerzen haben und traurig sind. Der Tod hat seine endgültige Macht verloren. Und dennoch spüren wir ihn mit aller Wucht in unserem Alltag. Der letzte Feind ist der Tod. Er wird am Ende alle Macht verlieren. Wir haben das vorhin im Glaubensbekenntnis fast so ganz selbstverständlich miteinander gesprochen. Paulus schreibt es in 1. Korinther 15 auch. Ich lese uns oder stelle uns nochmal so ein paar Schritte davon vor Augen. Das wirkt wie ein Ewigkeitsfahrplan durchgeplant von Gott. Und das ist auch gut so, dass Gott einen Plan hat. Er sagt, Christus ist auferstanden als Erster. Das ist die Einleitung in diese Zukunft Gottes. Und dann ist Jesus aufgefahren in den Himmel, das haben wir vorhin auch wie selbstverständlich im Glaubensbekenntnis miteinander bekannt. Dann wird er wiederkommen auf die Erde. Dann kommt diese Welt zu ihrem Ziel, zu Gottes Ziel, was wir uns schwerlich nur vorstellen können. Und dann kommt das Ende des letzten Feindes. Dann kommt das endgültige Ende des Todes. Und dann ist Gottes Herrschaft pur, hier auf Erden oder in dem Neuen, was Gott dann geschaffen hat, in einem neuen Himmel und in einer neuen Erde. Bis dahin gilt, der Tod hat seinen Schrecken verloren, aber er bleibt dieser letzte Feind. Es ist ein Missionar, der in Afrika unter Afrikanern wirkt, und eines Tages muss einer dieser Afrikaner seine Tochter, 16 oder 17, beerdigen. Die ganze Familie trägt sie zu Grabe, und über diesem Grab ist die Tage drauf ein ganz einfaches und schlichtes Holzkreuz zu sehen. Auf diesem Holzkreuz steht: Der Tod hat keine Hände. Der Tod hat keine Hände. Der Missionar fragt den Afrikaner, was er denn mit diesem Spruch, mit diesem Satz sagen will. Und der Afrikaner sagt ihm: Hier auf Erden habe ich meine Tochter verloren, ist sie nicht mehr da. Aber durch Christi Auferstehung, durch das Geschehnis am Ostermorgen, weiß ich, dass der Tod sie nicht ewig festhalten wird. Der Tod wird meine Tochter nicht mehr ewig festhalten können. Er hat keine Hände mehr. Er hat seine endgültige Macht und Kraft verloren. Das Tal des Todesschattens ist überwunden durch Christus selbst. Das Licht, sein Licht, leuchtet von seiner Ewigkeit her mitten in unser Leben. Und dann heißt es als drittes für mich, dass wir als Mitsieger leben dürfen und sollen. Wir dürfen als Mitsieger leben. Das ist so ähnlich, wie wenn wir sagen, wir sind Weltmeister. Wir sind Mitsieger. Nicht wir haben gewonnen, Christus hat gewonnen. Aber wir dürfen mit ihm in dieser Kraft der Auferstehung leben. Und was könnte das für Auswirkungen haben auf unser Miteinander? In der Gemeinde, in dieser Welt, wenn wir das ernsthaft leben würden? Und was könnte das für Auswirkungen haben auf den eigenen Umgang mit dem Tod und der Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit in dieser Welt? Zwei Dinge sind dabei wichtig. Das eine ist, dass wir nochmal neu drüber nachdenken, wie können wir denn anderen, die Jesus Christus nicht kennen, in guter Weise davon erklären und davon reden, mit ihnen reden und ihnen erklären, was es heißt, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Und ich glaube, dass wir da manchmal ganz neu lernen müssen zu reden und Worte zu finden und das, wie wir es sonst oft getan haben, andere nicht verstehen, so wie ich manches Thema in Informatik-Doktorarbeit oder einer Bachelorarbeit in Physik oder von mir jetzt auch in sozialer Arbeit gar nicht verstehen würde. Wir gehen so schnell davon aus, dass die anderen ganz einfach mitverstehen, was für uns selbstverständlich ist. Als Mitsieger leben und daraus leben heißt, zum einen wirklich den anderen auch Christus schmackhaft zu machen, den Gekreuzigten und Auferstandenen und die damit verbundene Hoffnung. Und das heißt zum zweiten auch, dass wir uns immer wieder neu von diesem Christus verändern lassen, vom Auferstandenen, in dem, wie wir als Christen leben in unseren Familien und Häusern, wie wir miteinander umgehen als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Teil des der Reich-Gottes-Bewegung in dieser Welt, wie wir mitten in dieser Welt leben. Es ist ein englischer Landwirt, der eine russische Frau hat, und die betreiben mit Mühe und viel Energie einen eigenen Hof. Aufwendig. Ganz viel Kraft, die sie rein investieren, und sie merken irgendwann, dass ihnen die Kraft nicht mehr reicht. Und sie sagen, lasst uns Hilfe holen. Und so suchen sie sich eine Hauswirtschafterin, und die Frau sagt, wie wär's, wenn wir eine russische Frau zu uns auf den Hof holen? Und so leben sie, und die russische Frau, die dazugekommen ist, diese Hauswirtschafterin, ist fröhlich und einladend, einfach in dem, wie sie ist, als Person, als Mensch. Bringt völlig anderes Leben in diesen oft angespannten Haushalt, in diese oft arbeitsame Atmosphäre, in diese auch harte Situation in der Familie. Ostermorgen eskaliert's. Der Mann und die Frau streiten ganz übel miteinander, so dass er, so beschreibt das später, eigentlich schon fast gewillt war, irgendwelche Teller zu werfen oder Bücher oder was auch immer, mitten im Haus. Da klopft's an der Tür. Die Tür geht auf. Die russische Mitarbeiterin kommt rein, lächelt fröhlich und sagt, Christus voskres. Christus voskres. Die russische Bauersfrau beginnt zu weinen, hat Tränen in den Augen, und ihr Gesicht, das gerade noch finster und zornig war, bekommt einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Der englische Bauer versteht nicht wirklich, was passiert ist, und fragt seine Frau, was hat unsere Mitarbeiterin gerade gesagt? Und dann sagt ihm seine Frau, sie hat gesagt, Christus voskres. Der ist auferstanden. Heute ist Ostern. Der Ostermorgen. Und die beiden schauen sich an, und sie sagt zu ihm, ich bitte dich, dass du mir verzeihst. Und er sagt zu ihr, nein, nicht ich, nicht du, nicht so rum, sondern andersrum, oder wir uns alle, wir beide miteinander. Und der Streit der beiden löst sich deshalb auf, weil sie an den Auferstandenen erinnert werden, an das, dass er mitten unter ihnen ist und dass er lebt. Leben als Mitsieger des Siegers, des Überwinders, des Todes, heißt, dass wir fröhlich in dem und mit dem leben dürfen, was er uns schenkt. Ewiges Leben, das die Macht des Todes nimmt. Und fröhlich miteinander, einander vergebend und füreinander da sein lebend, weil er es möglich macht. Christus, der Auferstandene, er ist der Sieger, der Tod ist der Verlierer, und wir dürfen als Mitsiegerinnen und Mitsieger leben. Christus voskres, der ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.